Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels. Herzlich willkommen, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wir Bankgeflüster hier in der Raiffeisen Bank Wels. In den letzten Folgen haben wir Sie ja über spannende Fachthemen informiert, aber ein zusätzlicher Gedanke unseres regionalen Podcasts ist es auch zusätzlich, bekannte Persönlichkeiten unserer Region Wels vor das Mikrofon zu bekommen. Und das haben wir dieses Mal geschafft. Wir freuen uns sehr. Ich darf heute Wolf-Dieter Holze recht herzlich bei mir begrüßen.
Hallo, danke für die Einladung.
Lieber Didi, du bist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Seit mehr als 20 Jahren betreibst du den Privatfernsehsender WT1. Zusätzlich bist du aber auch Lokalbesitzer und vermietest auch Immobilien. Genau das möchte ich heute mit dir besprechen, aber auch etwas hinter die Kulissen blicken, so wie du deinen Tag vielleicht verbringst oder welche Projekte du noch vorhast. Ich bin mir sicher, da ist noch einiges dabei, das uns interessiert. Aber gehen wir zuerst einmal zu WT1, weil dadurch kennt dich hier jeder in Wels. Wie kam es denn damals zu dem Gedanken, WT1 in Wels zu gründen?
Das hat sich heraus ergeben aus der Studienzeit. Ich war ja relativ lange Student, zum Leidwesen meiner Eltern. Habe aber dann über einen Freund mich selbstständig gemacht mit einer Werbeagentur. Das war dann im Jahr 1995. Und habe dann im News, das ist diese Zeitschrift News, die es ihm damals gegeben hat, einen Bericht gelesen über die Kabel-TV-Piraten, die es gibt. Also das waren Leute, die schon schwarz gesendet haben, obwohl es gar nicht erlaubt war. Und nachdem uns ja damals alles interessiert hat, habe ich mir gedacht, den rufe ich an, mit dem triff ich mich. Und so hat sich das Ganze eigentlich ergeben, dass wir damals, heute sagt man ja Start-up-Unternehmer, wir waren ja damals relativ jung, ich war damals 27, dass wir gesagt haben, es ist uns nicht zu groß, wir schauen uns das Thema einfach an und starten mit diesem Projekt.
Mhm. Also hört sich eigentlich ganz einfach an, aber wie kommt man dann zu den ganzen Leuten, wenn man nicht aus der Branche kommt?
Am Anfang habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt, wie das Ganze funktioniert, habe aber damals den Gerhard Kürner kennengelernt. Mhm. Der hat damals die junge Filmproduktionsfirma gehabt, das Büro Extrem. Habe mich an die gewandt, ob sie für uns die Produktion übernehmen wollen und machen. Und dann habe ich die beste Freundin meiner Schwester gefragt, das war die Eva Bölzel, ob sie nicht Lust hätte, bei diesem neuen Team mit dabei zu sein, weil wir brauchen ja Redakteure, Moderatorinnen und so weiter. Und so hat sich das Ganze ergeben. Aus einem jugendlichen Leichtsinn heraus war das eigentlich wie eine Musterfirma. Ich habe das schlechteste oder Budget meines Lebens damals gemacht. Wäre dieses Budget nicht so niedrig ausgefallen, hätte ich mir über das Ganze ja gar nicht drüber getraut. Und so sind wir aber mit dem jugendlichen Elan und Leichtsinn eigentlich in das Projekt reingegangen und hat von Anfang an extrem viel Spaß gemacht.
Mhm. Lustigerweise, also oder tollerweise ist die Eva Pölzl ja noch immer in der Branche. Also man kennt sie natürlich jetzt mittlerweile, ist sie beim ORF. Viele haben ja daraus auch ein absolutes Karriere gemacht. WT1, LT1 waren oft Sprungbretter, wenn man jetzt auch Silvia Schneider hernimmt, Nina Kraft, alles Namen, die man kennt. Und jetzt habe ich schon angesprochen, LT1, nach WT1 kam dann auch die Übernahme von, ich glaube, Vision oder so?
OE Vision, Television 3.
Wurde dann LT1, genau. Und dann kam sogar noch KT1 dazu, Kärnten.
Nein, das war vorher.
Ah, das war davor, okay. Müsste ich eigentlich wissen, war ja lange genug bei dir. Okay, also LT1.
Na, der Start war eigentlich 96, haben wir mit WT1 gestartet, dann haben wir TV Oberösterreich Gemeinschaftsprojekt gemacht. Dann haben wir nebenbei eine Filmproduktionsfirma gegründet, die Filmstadt Wels, dann was für den technischen Bereich, die Netzwerkstadt Wels, weil ich immer ein Getriebener war und dann hat es mir Spaß gemacht, dass man sagt, so, wo ist das nächste Projekt? Dann haben wir geschaut, okay, wo gibt es noch kein privates Fernsehen? Das war dann in Kärnten. Dann sind wir nach Kärnten runter, haben unten KT1 für Kärnten TV1 gegründet. Das war im Jahr 1999. Und so hat sich das Ganze immer weiterentwickelt über diesen Start in Kärnten ist dann die Styria Medien AG auf uns aufmerksam worden. Die haben sie bei uns damals mit 50% eingekauft, weil wir darüber hinaus schon die Ersten waren, die im Online-TV oder Berichte weit vor YouTube gemacht haben eigentlich. Mhm. Da muss ich auch dem Kürner Joe heute noch danken, weil der die treibende Kraft war.
Nein, da war es eh Vorreiter, ja.
Und dann sind die aufmerksam geworden und mit diesem Einstieg hat sie die Möglichkeit ergeben, das war immer mein Traum, wieder in die Landeshauptstadt zurückzugehen, weil ich ja dort auch studiert habe, dass man sagt, okay, wir können das dortige Fernsehen übernehmen und haben dann im Jahr 2000, das ist Television 3 übernommen, haben dann die ersten zwei Jahre Riesenschwierigkeiten gehabt, waren nur im Minus und haben nicht gewusst, wie der Weiterbestand gehen soll. Dann ist die Styria daraufhin wieder ausgestiegen. Und im Jahr 2003 haben wir es aber geschafft, indem wir damals die terrestrische Lizenz bekommen haben für Oberösterreich.
Terrestrisch, nur für die, die es nicht wissen, Antenne. Ja, also man hat
auch über Antenne empfangbar, Antenne. Nicht nur über Kabel. Und das war eigentlich dann der Startschuss, wo es richtig losgegangen ist. Und das war dann, wo wir den Erfolg dann LT1 auf ganz Oberösterreich ausgebaut haben. Und das war dann das große Ganze. Aber wie bekannt ist, habe ich ja LT1 dann im Jahr 2017 wieder verkauft an die Raiffeisen-Gruppe, dessen Haus wir heute sitzen. Aber das war Raiffeisen Oberösterreich bzw. ein Beteiligungsunternehmen des Serra.
Genau, das wollte ich jetzt dann fragen, warum es damals zum Verkauf kam. Weil du einfach gesagt hast, du möchtest deine Energie jetzt wieder woanders hineinstecken.
Na, grundsätzlich sehe ich mich als Unternehmer. Ich bin ja nicht verhaftet mit einer Branche. Ich sage immer, als Unternehmer musst du vielseitig sein, vielseitig interessiert sein, auch immer andere Sachen machen. Und es muss auch Spaß machen. Und alles, was du mit Spaß machst, machst du auch gut. Und alles, wo der Spaß vergeht, wird irgendwann zu einem Dauerthema. Und daraufhin habe ich beschlossen, irgendwann nach 17 Jahren LT1, es war dann eigentlich in Wirklichkeit immer das Gleiche. Dann ist mir diese Linzpendlerei auf die Nerven gegangen, jeden Tag im Stau zu stecken und bei der Heimfahrt wieder. Und in Wirklichkeit ist mir irgendwie der Spaß abhanden gekommen und dann habe ich mir irgendwann gedacht, das ist irgendwann der rechte Zeitpunkt, du sollst eigentlich am Höhepunkt gehen. Oder wir sind noch immer gut unterwegs, aber für mich war damals der Höhepunkt erreicht. Mehr war für mich mit diesem Projekt nicht mehr zu erreichen. Nur mein Baby WT1, das war damals die Diskussion beim Verkauf, das wollte ich wieder herausschälen. Und das ist mir gelungen, sodass ich sage, mein Baby WT1, mit dem ich angefangen habe, das waren die Gründerzeiten, wo ich sage, das möchte ich im Raum Wels, in dem ich auch lebe, einfach weitermachen, weil mir die regionale Politik, die regionale Wirtschaft, alles, was im lokalen, regionalen Bereich passiert, einfach interessiert und mir Spaß macht.
Mhm. Genau zu diesem Baby kommen wir jetzt auch wieder. WT1 war, ist und bleibt auch immer dein Baby. Was ist ja eigentlich jetzt das Ziel von WT1? Beziehungsweise wie zufrieden bist du jetzt auch mit den Einschaltquoten?
Naja, WT1 wird jetzt bald 30 Jahre alt.
Also 30 schon, ich sage vorher 20.
Ja, das ist kein Problem.
Aber die Zeit vergeht,
aber 30 sind es eh noch nicht, das sind heuer 27 Jahre. Generell bin ich nach wie vor zufrieden mit dem Projekt WT1. Es macht auch immer noch Spaß. Das Einzige, die Herausforderungen werden immer größer. Man darf nicht vergessen, wir leben in einem riesigen Medienumfeld. Das hat es ja früher nicht gegeben. Wir leben in Zeiten von Netflix, von Amazon Video,
Streaming-Diensten,
von unzähligen YouTube-Kanälen, über Videos, über Dinge. Und da wird es immer schwieriger, seinen Platz zu finden. Aber wir haben einfach unseren USB einfach im lokalen Inhalt, wo wir sagen, das ist einfach die Geschichte, die kein anderer macht, die keiner anderer produziert. Und in diesem Raum, Wels-Wels-Land, da leben immerhin 150.000 Leute, machen wir Content. Früher hat man gesagt, wir machen Fernsehen, wo man sagt, wir produzieren Berichte und sagt, es wird dann im Fernsehen ausgestrahlt. Jetzt produzieren wir Content, den wir über verschiedenste Plattformen abspielen und versuchen da die Leute zu erreichen. Uns ist natürlich vollkommen klar, dass über das klassische Fernsehen die Jugend nicht mehr erreicht wird, weil die schauen einfach
eigentlich die konsumieren ganz anders.
Das heißt, es ist für uns auch immer wieder eine Herausforderung, auf diese neuen Wege einzugehen, egal ob es über Social Media ist oder ob es über andere Kanäle ist. Wir müssen schauen, wie bringen wir das Produkt zum Seher. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, irgendwann wächst du aus diesem Alter heraus und da muss irgendwann die Jugend ran.
Genau.
Und da bin ich aber jetzt froh, dass meine jüngere Tochter auch jetzt da in diesen Bereich einsteigt und da lernt man schon, dass die ganz andere Zugänge haben und ich glaube, dass dadurch auch wieder ein neuer Schwung bei WT1 reinkommt.
Sicher.
Und dass sie das einfach wieder anders weiterentwickelt.
Das Gute ist auch, wenn man abgeben kann. Manche können nicht abgeben, aber das kannst du Gott sei Dank ganz gut. Jetzt laufen ja gerade für diejenigen, die schauen, die wissen es, die WT1 Sommergespräche oder sind gelaufen, es geht schon gegen Ende, dann kommt im September wieder Programm. Spannende Politiker-Talks. Wie kann man sich, ich meine, ich weiß ja, weil ich war ja lange Zeit bei WT1, aber ja. Wie können sich jetzt unsere Hörer so eine Situation vorstellen? Wie läuft denn das im Hintergrund ab? Gibt es da Redaktionsteam, das sich vorbereitet? Dann werden die Politiker eingeladen. Also ich glaube, der Stefan Schiehauer führt ja die ganzen Talks, oder? Ja. Werden vorproduziert?
In Wirklichkeit produzieren ja die meisten Sender die Sommergespräche deswegen, weil sie Sommerfüller brauchen.
Ja, das wissen wir.
Wir alle wissen miteinander, dass im Sommer einfach weniger passiert. Mhm. Und daher macht man diese Sommergespräche. In Wirklichkeit beginnen wir immer zu überlegen, eigentlich im Frühjahr, wie wollen wir es heuer gestalten? Welche Gäste wollen wir heuer einladen? Wir haben jahrelang die lokalen Politiker gemacht. Heuer sind wir eben draufgekommen, dass es interessant wäre, unterschiedliche Charaktere zu haben aus der Stadt, aus dem Land, von der Arbeiterkammerseite, von der Wirtschaftsseite, von der industriellen Vereinigung. Einfach unterschiedliche Gäste. Und da ist uns heuer gelungen, eben, dass wir natürlich angefangen immer mit dem Bürgermeister der Stadt Wels, dann mit dem Landeshauptmann, dann mit dem Arbeiterkammerpräsidenten Stangl, dann mit der Vizepräsidentin der Industriellen Vereinigung, mit der Frau Engelbrechtsmüller-Strauß.
Spannend, ja.
Und da haben wir immer tolle Gäste, interessante Geschichten. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich gebe einfach immer nur die Grundthemen vor, aber die inhaltliche Ausgestaltung macht dann der Stefan Schiehauer und der führt die Sommergespräche dann. Und ich glaube, das hat er wieder riesen Spaß gemacht. Mhm. Diesmal haben wir es in einer anderen Location gemacht, eh mitten in der Stadt. Und ja.
Ja, gute, super Sache. Ich bin mir sicher, dass sich die Leute das anhören, weil man einfach auch mehr Zeit hat, eine Person kennenzulernen, weil in den Talks wird ja mehr Zeit dafür verwendet, wo es um die Person geht. Jetzt ein bisschen zu Wels. Wels, die Einkaufsstadt. Deine Frau Nicole hatte ja auch jahrelang ein Geschäft hier in Wels, Gangart. Wie erlebst du denn als Unternehmer oder als Geschäftsmann Wels als die Einkaufsstadt?
Ich habe auch die Ehre, dass ich im Aufsichtsrat der Wels Marketing und Touristik GmbH sein darf, sprich, wo es um auch die Vermarktung und das Image der Stadt Wels geht. Und da wird ja oft darüber diskutiert, was kann man machen. Ich bin nach wie vor begeistert. Ich bin ja ein begeisterter Welser. Lebe auch jetzt zum Glück seit 2,5 Jahren mitten in der Stadt. Da kann man die Stadt natürlich nur besser erkunden. Natürlich hat der Handel in Wels genau dieselben Schwierigkeiten, wie er das Problem überall hat. Bei meiner Frau war es ein bisschen was anderes. Da ist es nicht um wirtschaftliche Thematiken gegangen, sondern weil ich einfach auch nach 13 Jahren der Spaß an der Sache verloren gegangen ist. Mhm. Und sie dann einfach gesagt hat, so, sie mag einfach aufhören. Nachdem uns die Immobilie gehört hat, war das nicht so das Thema. Muss man halt wieder neue Konzepte arbeiten, mir macht das Spaß. Für mich ist es eigentlich eher immer herausfordernd, wenn was nicht geht oder wenn wieder Herausforderung dasteht, weil wenn alles läuft, ob man als guter Manager oder wie immer man das bezeichnet, wie in Wirklichkeit keine Arbeit.
Okay, also da wird da einfach sowieso den Fahrt, ja, weil du ja immer wieder an neuen Projekten arbeitest, wie zum Beispiel auch Dieter Holzer, der Gastronom, der damals allen Welsern ins Herz geschaut hat, wie er den Urban in Wels gekauft hat, auch ein bisschen umgebaut, neue Konzepte, also Urban und dann auch der schwarze Dackel, der dazugekommen ist. Hat ja deine Tochter Alexandra dann übernommen.
Ja, das hat sich alles irgendwie so entwickelt. In Wirklichkeit, wie ich erst schon gesagt habe, ich sehe mich ja nicht als reinen Medienmenschen, sondern als Unternehmer. Wir machen unterschiedlichste Sachen Spaß. Die hauptsächlich natürlich im Wirtschaftsbereich, aber mich interessieren genauso politische Geschichten. Aber ich habe damals schon begonnen, auch während der LT1-Zeit, mein erstes Investment im Gastronomiebereich war ja das Glashaus in Wels, wo ich damals mit Partner, mit meinem Mandy eingestiegen bin. Über das, dann habe ich mir irgendwann meinen Jugendtraum erfüllt, habe das Vanille in Linz übernommen. Zum Leidwesen meiner Frau war natürlich dann relativ viel auch in Linz und auch in Linz unterwegs. Und über dieses Gastro-Engagement und auch über diese Geschichte bin ich dann irgendwann auch zum Urban gekommen. Es ist eigentlich auch von Meier Mandy ausgegangen, dessen Mutter dort gearbeitet hat, dass sich die Möglichkeit ergeben hat, weil die Familie Urban keine Nachfolger gehabt hat, dass man sagt, wir könnten diesen Betrieb übernehmen. Die haben dann den Urban auch am Anfang durch schwierige Zeiten führen müssen. Habe damals einen Geschäftsführer gehabt, habe mich nicht recht viel darum gekümmert. Und meine Tochter Alexandra hat damals die Tourismusschule in Glessheim fertig gemacht, hat dann studiert das und das und das und hat irgendwie nicht gewusst, was sie wirklich machen soll. Und dann haben wir eine Diskussion geführt, eine längere, ob sie nicht das machen will. Das war damals zu ihrem 20. Geburtstag, wo ich gesagt habe, ich bitte dich darum, den Urban zu übernehmen, die Geschäftsführung zu übernehmen und du kriegst gleich zum Start 20% zum 20. Geburtstag vom Urban.
Ja, jawohl.
Und so hat sich das Ganze eigentlich ergeben. Und aus diesem Gastronomie-Engagement, mir Gastronomie immer Spaß gemacht, weil ich einfach auch gern unterwegs war, aber ich mag auch die Kommunikation mit Menschen, ich mag einfach dieses Drumherum. Und aus diesem Urban hat sie da einen, meiner Meinung nach einen Vorzeigebetrieb gemacht, wo diese Tradition weiterlebt. Wir führen das als Familienunternehmen weiter, das soll ja hoffentlich so bleiben. Haben aber den Urban auch weiter, das hat er dann nur einen Urban gegeben, am Urban am Park, das war dann das im Velios. Den haben wir aber nach einer gewissen Zeit aufgrund mangelnder Frequenz im Velios einfach dann wieder zugesperrt, sind aber dann mit einer Filiale in die Plus City gegangen, haben dort eine riesige Filiale gemacht und dann hat sie wieder ergeben, dass wir einen weiteren Urban machen können in Bad Harl, haben dort einen bestehenden Betrieb übernommen. Und wir sind immer wieder auf der Suche, also für mich ist immer Stillstand tot. Das heißt, auch in diesem Bereich muss man sich immer weiterentwickeln, immer wieder was Neues machen. Daraus hat sich dann auch ergeben, dass man sagt, okay, wir machen in einem Teilbereich des Urban, wo nur 5 Tische waren, bauen wir doch unsere Bar eine. Mein Lieblingslokal ist das in Wien, das Schwarze Kamel, und machen wir aus dem Schwarzen Kamel, hat sich irgendwie der schwarze Dackel ergeben.
Der Leopold ist ja der Hund von der Alexandra, ja, ja, genau. War naheliegend.
Genau, und der war dann der Namensgeber, mein Bruder Hacki ist auf diesen Namen gekommen und den haben wir dann, ja, unentgeltlich natürlich. Und den hat er dann, und so ist das dann zum Schwarzen Dackel geworden, auch da pushen wir jetzt wieder weiter. Und dann im weiteren Bereich hat sich letztes Jahr ergeben, dass wir das Marlon am Stadtplatz kaufen können. Ich habe immer so ein Ziel für mich, dass immer einmal im Jahr muss wieder was Neues passieren oder muss ein Betrieb dazu oder muss eine Erweiterung dazu. Und da bin ich eher ein bisschen getriebener zum Leidwesen meiner Töchter, weil das geht denen teilweise ein bisschen schneller und die sagen einmal alles mit Maß und Ziel. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und ich bin extrem happy, dass auch meine Tochter Alexandra das so gut macht. Und jetzt, unsere Wege sind ja nicht so weit. Wir haben ein paar hundert Meter von Job also zu privaten und das passt ja eigentlich super.
Mhm. Dein Vater ist noch immer Arzt, aber praktiziert nicht mehr. Sehr erfolgreich gewesen immer. Du bist aber auch der Schwiegersohn von Helmut Oberndorfer, der ja leider vor gut einem Jahr verstorben ist. Auch ein sehr spannender und sehr erfolgreicher Unternehmer. Kann man sagen, dass dich die beiden Männer vielleicht auch geprägt haben?
Naja, zum Start natürlich der Vater. Ich komme aus einer Ärztefamilie. Bei uns waren ja immer alle Ärzte seit dem 17., 16., 18. Jahrhundert.
Ach so,
Und ich bin ja geprägt. Das war mein Urgroßvater, mein Ururgroßvater, Urgroßvater, Großvater, Großmutter, Vater. Alle waren immer Ärzte. Bei uns war es in der Familie üblich, dass ich auch Arzt werde, aber mir hat das in Wirklichkeit nicht interessiert. Und darum bin ich in die Wirtschaft umgeschwenkt. Vom Papa habe ich natürlich sehr viel gelernt. Nämlich hauptsächlich diese Vielseitigkeit, wo du sagst, nicht nur ein Beruf gut zu sein, sondern auch vielseitig anders interessiert zu sein. Also der Papa war auf der einen Seite natürlich ein wunderbarer Arzt, Gemeindearzt in Machtrenk, Betriebsarzt bei der Spar und bei der Firma Fronius, war da erfolgreich und hat das super gemacht. Was ich von ihm gelernt habe, war eher das Soziale, das Menschliche, das Kommunikative. Aber was ich ihm zusätzlich zu verdanken habe, weil er eben so vielseitig war, egal ob er musiziert hat, ob er bei einer Faschingsgilde in Machtrenk dabei war, ob er den Tennissport in Machtrenk mitbegründet hat. Er war einfach vielseitig da und das habe ich eigentlich von meinem Vater gelernt, was ich ihm auch zu verdanken habe. Er hat uns überall zum Sport mitgenommen, wir haben jedes Sportler gelernt. Er hat sich zwar beschwert, dass wir nie irgendwo Spitzensportler geworden sind, was er natürlich taugt hat, aber jetzt im Nachhinein, und das kommt mir heute noch zugute, weil es war egal, ob uns in der Jugend zum Surfen mitgenommen hat, zum Segeln, zum Tennis, zum Skifahren, zum Golfen. Wir haben einfach als Kind alles erlernen dürfen und das kommt mir heute noch zugute. Ich kann zwar nichts gescheit, sagt man so.
Macht ja nichts.
Aber ich bin überall auf einem Level, dass ich sage, ich kann überall mit dabei sein und dadurch hast du so ein breites Spektrum Das kommt mir heute sehr zugute. Und das habe ich dem Papa zu verdanken. Nicht nur diese menschliche Seite, diese warme Seite, diese liebe Seite, aber auch diese sportliche Thematik. Und was mein Schwiegervater, den Helmut Oberndorfer, der ist erst natürlich später in mein Leben getreten, mhm, wie ich mit meiner Frau zusammengekommen bin. Da war ich damals 24, 25, ein Dauerbummelstudent, das er eher kritisch beäugt hat, weil er war ein Unternehmer, ein Vollblutunternehmer, der ab dem 15. Lebensjahr im Betrieb gestanden ist, mhm, und hat er da einen Kleinstbetrieb von, weiß nicht, 30 Mitarbeitern aufgebaut auf einen Betrieb mit weit über 1000 Mitarbeitern. Mhm. Und was ich da halt tagtäglich, weil wir haben eigentlich nur einen Steinwurf voneinander gewohnt und ich habe direkt das Blickfeld in sein Büro gehabt und was ich gelernt habe, der war jeden Tag um 6:30, zwischen 6 und 7 im, mhm, Büro und am Bürosessel und da habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen entwickelt, dass ich da noch immer im Pyjama habe ich nie an, aber halt im Schlafdress,
im Freizeitlook
daheim herumgelaufen bin und so geht das nicht weiter. Und was ich von ihm gelernt habe, ist auch, dieses Unternehmertum, diesen Antrieb, dieses Frühaufstehen.
So eine Konsequenz einfach auch, oder?
Ja, die Konsequenz, mhm, dann erst im Büro zu sein, weil du, mhm, Vorbild zu sein hast, aber, mhm, wenn die Mitarbeiter schon, bei denen waren sie schon um 7 in der Früh, haben die Mitarbeiter angefangen in der Firma Oberndorfer. Aber er war jedes Mal vor allen Mitarbeitern schon im Unternehmen, ist schon durch den Betrieb gegangen und das habe ich schon gelernt und das habe ich auch jahrelang praktiziert, dass ich eigentlich immer in der Anfangszeit von WT1 war ich immer schon vor 6 in der Früh im Büro. Und habe mir aber dieses irgendwie beibehalten. Jetzt mache ich mir schon ein bisschen gemütlicher, jetzt fahre ich mit dem Radl um 7:45 ins Büro, aber bin aufgrund unserer Anfangszeiten dann auch der erste.
Warst du immer? Ich kann mich erinnern, ja, definitiv. Auch dein Bruder, der Hans-Jörg Hacki Holzer, so wie man alle kennen, ist bei WT1 auch tätig. Wie ist denn das jetzt, das Zusammenarbeiten mit dem eigenen Bruder in einem Unternehmen? Ich glaube, ihr versteht euch ja ganz gut, oder?
Ja, das ist das Schöne, weil wir überhaupt ein sehr familiäres Verhältnis haben und weil ich sowieso gern mit meinem nächsten Umfeld gerne zusammenarbeite. Ich meine, wer macht das nicht? Ich meine, natürlich kann ich mit einem nicht so umgehen wie mit einem normalen Mitarbeiter, was Arbeitszeit, Einstellung, wie er immer betrifft, aber dafür ist ein unheimliches Vertrauen da.
Und ein super Netzwerker ist der Hacke.
Ja, der macht das perfekt. Mhm. Ich glaube, dass er zur rechten Zeit am rechten Platz war. Der Hacki war ja vorgesehener Mediziner, hat elendslang Medizin studiert, dann leider nicht fertig gemacht. Und war dann in der Pharmabranche und war eigentlich im Außendienst tätig. Und jetzt bin ich froh, ihn an meiner Seite zu haben, weil man gern immer wen Zweiten hat. Jetzt kommt meine junge Tochter nach. In Wirklichkeit sind wir ja schon, was WT1 betrifft, neben den anderen. Wir sind insgesamt ja 12 Personen im Team. WT1 ist ein relativ kleines Team. Aber davon sind eben zwei sehr, sehr enge Familienmitglieder und das macht schon sehr Spaß und ja, ich bin happy und ich hoffe, er wird es noch lange machen. Mhm. Und ich glaube, wir werden bis zur, für mich gibt es keine Pensionierung.
Keine Pension in der Selbstständigkeit. Mhm.
Nein, ich möchte nie in Ort Pension gehen oder von heute auf morgen Schluss machen. Man kann sein Arbeitspensum reduzieren im Laufe der Zeit, man wird auch nicht jünger. Man muss ganz ehrlich sagen, man hat nicht mehr die Energie, wie ich es gehabt habe mit 25. Aber du musst immer offen bleiben für Neues. Und,
und die Arbeit heute auch jung. Ne? Und außerdem, wenn es in der Familie bleibt, kann man ja jederzeit wieder ein bisschen mitmischen. Das haben wir ja vorher schon angesprochen, eben beide deiner Töchter sind in eurem Familienbetrieb tätig. Wie gesagt, die Alexandra mit der Gastronomie und die Chiara in der Medienlandschaft. Aber war es immer dein Traum, oder hast du es dir vielleicht früher schon vorstellen können, dass alle, also deine beiden Kinder, irgendwie auch in dein Unternehmen einsteigen? War das schon immer so eine Zukunftsvision oder ist es einfach passiert?
Nein, das ist so passiert, das war eigentlich gar nicht meine Zukunftsvision. Weil in Wirklichkeit hast du ja einen Druck auch. Es ist ja nicht so, weil da muss die Firma erfolgreich laufen, weil die muss ja ihren Weg gehen, die muss ihre Kosten tragen dadurch. Also ich hätte durchaus kein Problem gehabt, wenn eine Ärztin geworden wäre oder Chemikerin oder irgendeinen anderen Job.
Es ist einfach so passiert, ja. Mhm.
Es ist eben so passiert, dass man sagt, sie haben beide nach der Matura nicht gewusst, hundertprozentig, was sie machen wollen. Vielleicht habe ich es ihnen auch falsch vorgelebt oder habe ihnen das Unternehmertum zu schmackhaft gemacht. Aber sie haben unlängst einmal zu mir gesagt, weil ich einmal bei der Kleintochter, was willst du werden? Ja, das, was du machst. Und in Wirklichkeit ist es halt diese Vielseitigkeit, weil du nicht nur in einem Job drinnen hängst oder nur eine Sache machst, sondern weil es so vielseitig ist, weil ich so viel Sachen immer gemacht habe, das ist ja ganz egal, ob es jetzt der Fußball war, damals beim LASK, wo es um die Sanierung gegangen ist, wieder ganz eine andere Geschichte im Sportbereich, ob es Gastronomie ist, ob es im Immobilienbereich ist, ob es im Medienbereich ist, ob es in diesen Bereichen ist. Und ich glaube, dass diese breite Vielfalt macht den beiden auch Spaß und dass man das einfach so vorgelebt hat. Und natürlich ist es schön, wenn sie diesen Weg auch bestreiten, aber ich bin jetzt nicht unbedingt der sagt, ich habe es so bei L1 auch so gemacht. Also wenn dir irgendwas nicht mehr Spaß macht und nicht mehr funktioniert, muss man sich davon trennen. Mhm. Wenn du da einen guten Preis dafür kriegst, musst du das verkaufen. Mhm. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man sagt, so wie es ältere Unternehmer gemacht haben, du musst diesen Betrieb weiterführen oder machen. Also ich schreibe ihnen da gar nichts vor. Mir geht es darum, dass meine Töchter glücklich sind, dass in einem halbwegs normalen, guten Leben leben, was mir wichtig war. Und das ist mir gelungen, dass wir jetzt alle unter einem Dach wohnen. Das ist das Schönste, was einem passieren kann.
Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, auf das Familienhaus, genau. Es ist doch wunderschön, oder? Wenn man sieht, man ist ein Vorbild für seine eigenen Kinder und sie sagen, ich möchte das machen, was du machst. Also das ist eigentlich das schönste Kompliment, das einem Kinder machen können. Mich würde es jetzt nämlich abschließend noch interessieren, bevor wir zu eurem Familienhaus kommen, wenn ich es so titulieren darf. Was hast du jetzt noch geplant? Das interessiert uns natürlich. Schwirren dir schon wieder neue Ideen im Kopf herum, privat oder auch beruflich? Hast du noch ein Ziel, einen Wunsch? Was möchtest du dir erfüllen?
Ich habe viele Ziele oder viele Interessen, sagen wir mal so. Ich bin ja sehr politinteressiert. Ich habe da ein Studium in Krems absolviert und nebenbei mit politischer Kommunikation. Habe ich zwar noch nicht ganz fertig gemacht, aber komme vielleicht noch. Dann bin ich im Wirtschaftsbereich sehr interessiert, beschäftige mich extrem mit der Börse, mit dem Börsengeschehen. Da tue ich sicher 2 Stunden am Tag, nur mit diesen Themen beschäftige. Aber da muss man einfach immer schauen, auch in den verschiedensten Bereichen, egal ob es im Medienbereich ist. Da sind neue Ziele einfach, dass wir sagen, okay, wir müssen uns in diesem Bereich komplett neu aufstellen. Uns ist vollkommen klar, dass diese klassischen Elemente, dass wir die Leute nur übers Fernsehen erreichen, dass das nicht mehr funktionieren wird. Das heißt, auch in dem Bereich werden wir viel tun. Dann im Immobilienbereich, wie jeder Immobilienentwickler oder Ding, bin ich immer auf der Suche nach neuen Objekten. Ich tue extrem gern bauen, umbauen, bin am Lieblingsberuf eigentlich Architekt. Da ist irgendwas verloren gegangen, wobei ich immer alles als Architektur bezeichne, weil es ist vollkommen egal. Auch ein Unternehmen ist für mich wie ein Architekturprojekt.
Und ein bisschen wie Aktien. Wenn es am besten läuft, verkaufen.
Naja, das ist, wenn man das immer wüsste, wann der rechte Zeitpunkt wäre, war das der Idealfall. Aber ich beschäftige mich gern, weil du dadurch im Kopf fit bleibst. Ich lese da Bücher drüber und beschäftige mich mit dem Thema. Und im Gastronomiebereich sind wir natürlich auch immer auf der Suche, aber natürlich muss man sich immer nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten richten. Mhm. Das heißt, man muss irgendwann aufpassen, dass man es nicht übertreibt, weil du sollst ja schauen, dass du das Bestehen erhältst, dass du das weiterentwickelst. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch andere Pläne. Ich reise ja extrem gern. Und ja,
man muss das Leben auch genießen.
Ich hasse den Ausdruck dieser Work-Life-Balance, wie es immer ist, aber in Wirklichkeit kommt man jetzt in ein Alter, wo man einfach sagt, so, du musst einfach eine Mischung machen, wo du sagst, auf der einen Seite das Bestehende erhalten, da immer wieder neue Inputs geben, aber auf der anderen Seite darf das Leben auch nicht zu kurz kommen.
Definitiv, da bin ich voll bei dir. Jetzt kommen wir abschließend noch zu eurem Traumhaus, zu eurem Familienhaus. Wenn man dich kennt, weiß man, dass du absolut der Familienmensch bist. Vielleicht magst du noch kurz darüber sprechen, wie es dazu der Idee kam, weil ich glaube, ihr wohnt ja wirklich alle in einem Haus.
Ja, das ist der Traum jedes Vaters, glaube ich, dass er die Kinder so lange bei sich halten kann, wie es nur geht. Beziehungsweise bei uns war es eh nicht der Fall, weil meine Tochter hat schon in Linz gewohnt mit ihrem Freund damals. Und meine kleine Tochter ist ja nach Graz zum Studium gegangen. Und mein Traum war es aber auch, wo wir noch in Gunskirchen gelebt haben, dass wir auch da irgendwie Möglichkeiten finden, dass man das Haus erweitert. Meine Lieblingsgeschichte war immer von der Planung so ein Vierkanter, wo jeder seinen eigenen Bereich hat und wo man sich aber in der Mitte trifft. Abgesehen davon hat es einen wirtschaftlichen Aspekt da, weil wenn man, ich sage jetzt mal 3 Familien, ist es nicht notwendig, 3 Schwimmbäder zu betreiben, wenn es ein Wunsch ist, oder 3, die Infrastruktur. einfach für mehrere Personen zu haben.
Und aber dann es muss da die Chemie auch stimmen, dass man sich das alles teilt. Ne? Spricht ja für euch, ja?
Ja, das ist klar, aber ich glaube, die Eltern haben das immer gern. Es liegt eher an der Jugend, die sagt, nein, ich muss jetzt nicht unbedingt mit den Eltern weiter zusammen wohnen. Aber nur wir leben ja nicht zusammen, sondern wir haben ja unterschiedlichste Wohnbereiche. Und dann hat sie eben in der Corona-Zeit im Jahr 2020 im Herbst ergeben, dass mein Traumhaus zu kaufen war, was mich schon als 7-jähriges Kind begeistert hat, weil ich mit meinen Eltern dort schon mal war. Und das hat natürlich die Größe gehabt, dass man sagt, so, da kannst du 3, 4 unterschiedliche Einheiten machen. Und wir leben jetzt alle unter einem Dach, aber nicht, wir teilen uns nicht Küche und Wohnzimmer und Bad, sondern jeder hat unterschiedliche Bereiche, aber man trifft sie natürlich, man sieht sie jeden Tag, man kommuniziert miteinander. Es ist aber nicht nur, was das private Zusammenleben betrifft, es ist einfach angenehm, wo du einfach sagst, du plauderst beim Frühstück auch über gewisse geschäftliche Themen, du gehst gemeinsam ins Büro, beziehungsweise ich fahre ja mit dem Radl da in der Stadt da
dauernd. Mit dem Holzrad.
Ja, mit meinem Esel. Und das ist einfach ein Schönes. Du triffst dich vielleicht dann wieder zum Mittag, du machst das. Es ist einfach, was mir Spaß macht, da ist nicht nur dieses Zusammenleben, sondern eigentlich dieses Stadtleben. Ich habe nie geglaubt, dass mir das so einen Spaß macht, aber die Wege sind so kurz. Du fährst ins Büro, du kannst aber auch wieder dazwischen heimfahren. Du kannst das irgendwie planen. Ich fahre immer gern da über den Stoppplatz und dann durch die Fußgängerzone, wobei das darf man natürlich nicht. Aber da schiebe ich das Rad natürlich.
Ja, natürlich.
Und nein, das ist schon gut und wir verstehen uns alle gut. Ich hoffe, dass das so bleibt. Ich meine, die nächste Generation ist ja auch schon da. Und auch das ist wunderschön, wenn du sagst, du siehst wieder die Kinder aufwachsen im Haus und das ist einfach ein Lebenstraum. Und ich hoffe, dass es lange so gut bleibt und dass wir alle gesund bleiben. Und
ja, genau. Sehr gut. Spricht für dich. Jetzt haben wir immer noch zum Abschluss in unserem Podcast einen Wordrap, den brauche ich dir nicht erklären, du weißt, was das ist. Ja. Ein perfekter Tag sieht für mich wie aus?
Ein sonniger Tag, an dem ich bald aufstehe, hauptsächlich meistens ein Sommermorgen, wenn es um 4:30 in der Früh die Sonne schon aufgeht, dann trinke ich mein Kaffeeschal, dann lese ich die Zeitung und dann verbringe ich Zeit, gehe ins Büro. Und am Nachmittag, wenn das Wetter schön ist, komme ich heim und gehe baden und am Abend am idealen Fall gehen mit meinen Freunden golfen. Das wäre so der perfekte Tag.
Darauf bin ich stolz.
Stolz bin ich natürlich auf meine Familie, auf meine Frau, auf meine Kinder, aber auch auf das, wie sie das Leben entwickelt hat, was man erreichen hat dürfen und ja, über den gesamten Werdegang.
Warum Fernsehen und nicht Radio?
Weil ich immer Fan war von Bewegtbild. In Wirklichkeit, ich habe immer gern die Kombination von Bild und Ton. Das ist auch die Zukunft, auch egal über welches Thema man da spricht. Das ist egal, ob es auf Instagram, in allen Bereichen. Du hast einfach beides mit Fernsehen immer. Ich tue nach wie vor gern Fernschauen. Ich kenne keinen, der nicht gern Fernschauen. Ja, ich glaube, das ist das Lieblingshobby der Österreicher.
Ja.
Ist absolut Fernsehen. Ich glaube, es wird da immer mehr und ich werde es mein Leben lang wahrscheinlich beibehalten.
Energie hole ich mir bei?
Ja, Kraft eigentlich, so wie bei meinem schönen Tag aus der Familie, in der Natur, frische Luft, Sport.
Das mag ich überhaupt nicht.
Wenn nichts weitergeht.
Wenn was stagniert.
Wenn was stagniert, wenn wer sagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ich bin eher ein Typ, wo eigentlich immer alles möglich ist.
Mein Vorbild ist?
Ja, die Vorbilder sind immer so große Geschichten. So ein richtiges Vorbild habe ich nie gehabt. Ich war immer in der Jugend schon ein begeisterter Fan von einem Robin Esch, der war Surfweltmeister, oder von einem Franz Klammer später, von einem Boris Becker oder einem Thomas Muster. Jetzt sind Vorbilder aus dem Wirtschaftsbereich natürlich. Da, ich lese sehr gern Biografien von erfolgreichen Unternehmern wie Richard Branson. Oder Steve Jobs, aber was die Österreicher betrifft, waren wir natürlich wie alle ein Fan von Herrn Mateschitz, aber muss auch dazu sagen, auch von einem Herrn Stefan Bierer, was der da leistet und aufführt, ist auch eine tolle Geschichte.
Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sind am Ende angelangt. Ihnen danken wir natürlich auch, dass Sie dran geblieben sind und unserem Podcast gefolgt sind. Freuen Sie sich auch schon wieder auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt, wir starten mit Wir Bankgeflüster, Ihrem Podcast der Raiffeisen Bank Wels. Danke, Didi.
Danke.
Wir Bankgeflüster, der Podcast der Raiffeisen Bank Wels.
Wie du vielleicht einmal Zahnschmerzen hattest, deshalb kommt bei mir immer wieder, was haben dir damals die Eltern verordnet, wann ich vor der Prüfung entschlafen habe, Kinder, weil dann weiß ich auch, was kann ich einen Dominik Thiem empfehlen, was er zum Beispiel vor einem Wimbledon-Auftritt, vor einem Paris-Auftritt oder vor einem amerikanischen Tennis, große Ereignis, was auch da essen kann, und da finden wir immer wieder was, und die Leute sind dann fasziniert von der Einfachheit, die ich ihnen versuche mitzugeben, sodass das dann im Endeffekt ummünzen können, aber trotzdem die große Schwierigkeit ist, und das ist dann auch Teil von meinem Job, ist, dass ich nicht nur Leitplanken aufstelle, sondern dass ich das auch überprüfe, also da bin ich ganz streng, die müssen das einhalten, ja, da rufe ich an, da müssen sie mir Fotos schicken, da mal Video telefonieren, ja, zur Not komme ich auch nach Hause und schaue mir den Kühlschrank an, weil es ist leichter gesagt als getan.
Ja, ich weiß ja, die meisten Leute tun sich mal selber gern bescheißen.
Richtig, genau. Und da ist es so, ich sage immer, man ist sich selbst der schlechteste Coach. Ja. Und ja, und so ist es. Und deshalb werden die Leute von mir nicht die Butcher-Methode hören. Oder wenn die, man hat zu mir eine Dame gesagt, bei einer Krankenkasse, wo es ums Abnehmen geht, so, ich war einer selber nicht dick, wie sollte man sie helfen beim Abnehmen?
Okay.
Ja, find immer sowas lieb, ne? Und das tut aber auf Insta irrsinnig die Wogen. Ich war einmal dick und jetzt weiß ich, wie alle abnehmen. Ja, das ist halt auch ein bisschen eine Geschichte, die im Endeffekt eine Marketinggeschichte ist, und es gibt nicht den einen Weg. Und mein Job ist, und das ist auch das, warum ich das nach wie vor so gern mache, weil es so spannend ist, ja, dem Menschen zu helfen auf seinem Weg.
Weil das so individuell ist, gell? Genau. Jeder braucht was anderes, das wird nie fahren.
Ganz genau.
Sport noch ganz kurz, wie viel Sport wäre denn anzuraten täglich?
Naja, es ist eine Altersfrage, es ist eine Vortrainingsfrage, aber grundsätzlich darf man nicht vergessen, der Körper ist auf Bewegung programmiert, also darf ich schon, natürlich, wieso nicht?
Aber wenn man keine Zeit hat, täglich Sport zu machen, was ist dann im Toleranzbereich?
Dann ist die Frage, wie man zum Beispiel in den dritten Stock kommt, dann ist die Frage…
Ach so.
Naja, freilich.
Weil ja, das ist auch Bewegung, ja. Aber ich rede jetzt von Sport, von Fitnessstudio, Radtouren, was auch immer, so richtig, wo man sich Zeit nimmt, drei Stunden.
Aber bringen wir es mal auf den Punkt. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, mein Hintern, der gibt sich schon ein bisschen mehr die Erdanziehung hin, da gibt es einen ganz einfachen Trick. Ja, ich sage, okay, bei allen Stiegen, die ich steige, nehme ich nicht eine Stufe, sondern zwei, weil das ist einfach besser für mein Hintern. Mhm. Und das, jeder Schritt bringt etwas. Mhm. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ist noch keine Meisterin vom Himmel gefallen. Mhm. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, Krafttraining brauche ich, je älter ich werde, desto wichtiger wird es, auch für Frauen, aber grundsätzlich zwei wirklich mal in der Woche, dass ich meinen Körper durchtrainiere. Ausdauer im Sinne von, wenn es nicht gerade leistungsfördernd ist, sondern im Sinne von kardiologisch oder im Sinne von Kopf frei bekommen, kann ich jeden Tag meine Runde ziehen, ob das leicht joggend ist, ob das walkend ist, ob das am Heimtrainieren ist, irgendwo, wo ich sage, okay, das kann ich machen.
Einfach um den Stress abzubauen. Adrenalin, Cortisol baue ich hier am besten mit Bewegung ab. Genau. Ich bin auch im psychologischen Bereich tätig.
Ganz genau so ist es. Und das ist das Interessante, zwischen der Ausdauerform und der Kraftform. Bei der Ausdauerform kann es passieren, dass man plötzlich einmal einfach was vergisst um sich, was sie abgespielt hat, ja, weil man einfach so wieder zu sich kommt. Das wird beim Krafttraining, im Fitness, im Gesundheitsbereich nie passieren. Da muss man sich konzentrieren und fokussieren. Deshalb sage ich immer zu den Leuten, nicht immer Dienstag, Donnerstag Krafttraining, sondern an den Tagen Krafttraining, wo ich vielleicht an diesem Tag nicht ein starkes Meeting hatte.
Ja,
und nicht
so stressig war, ja.
Genau, weil sonst weiß ich gleich mal, da werde ich vielleicht mein Hintern nicht hochbekommen. Also das ist dann was, wo ich sage, okay, das mache ich an dem Tag, was vielleicht einmal nicht so stressig war, dass eine Ressource übrig bleibt und wo ich am nächsten Tag vielleicht nicht wieder eine Mega-Challenge habe, weil sonst wird es wieder schwierig zu regenerieren. Und das Wichtigste ist, so gut man nach dem Training ist, so gut ist man beim nächsten. Das gilt für die Leistung und für die Optik.
Spannend. Ich bin ja total zuversichtlich. Ich glaube, ich darf weit mehr essen. Da müssen wir nachher dann noch sprechen. Könnte nur stundenlang reden. Was mir aber jetzt auch noch interessiert, Sie sind auch Lifestyle-Coach. Was steckt denn da dahinter?
Ja, das sind diese paar Tropfen Zuversicht und ein bisschen dieser Humor, weil Lifestyle-Coach ist im Endeffekt, das war eine Wortkreation, für eine Tätigkeit, die es ja eigentlich nicht gibt. Das ist so eine Kombination von Beratung und Coaching, so kann man sich das vorstellen. Und im Endeffekt, wenn ich zu den Leuten gehe, gehe ich ja zu ihnen nach Hause oder schaue mir bei den Sportlern die Eltern an und die Vergangenheit an. Ich stehe im Training, ich schaue, was die tatsächlich machen. Mit schauen meine ich tatsächlich schauen. Das heißt, ich bekomme einen Überblick über das, was dort passiert, und das heißt live. Das heißt, ich stehe tatsächlich im Leben dieser Menschen echt drinnen, und manche sagen, ja, ich weiß mehr als wie ihr Paartherapeut. Ich sage, ja, bei mir ist auch gut aufgehoben. Ja,
und ja, das glaube ich sofort.
Ja, freilich. Und es geht ja darum zu sagen, okay, wenn man im Leben drin ist, ja, manche brauchen tatsächlich nur an der Hand genommen werden, dass sie wieder reinkommen, und manche brauchen aber, dass sie diesen Style, ja, dass sie sagen, okay, sie kommen von dieser Idee, die sie die letzten 15 Jahre gehabt haben, wie zum Beispiel Ketogen oder wenig Kohlenhydrate, dass sie schon so auf dem Boden der Realität angekommen sind, dass man es einfach da wieder ein bisschen umstylt. Ja? So wie ein guter Friseur das kann, der sagt, okay, ein bisschen ein neuer Haarschnitt, der jetzt nicht allzu kompliziert ist, der aber ein bisschen ein Pep wieder reinbringt. Und somit kann es schon sein, dass die Augen wieder mehr strahlen. Und so kann man sich das vorstellen.
Ich brauche einen Ernährungstermin. Das würde sonst demnächst jetzt den Rahmen springen, demnächst. Genau. Jetzt habe ich noch einen kleinen Word-Rap. Ja. Und zwar, derzeit lese ich.
Derzeit lese ich zwei Bücher. Das eine ist von Herrn Fouché, also ein ehemaliger Abgeordneter vom Bonaparte, eine geschichtliche Geschichte von Stefan Zweig geschrieben, was, wie es damals zugegangen ist, vor ein paar hundert Jahren hochinteressant. Und das zweite ist von einem meiner Lieblingstherapeuten, vom Stefan Lütz. Das heißt, mein Hirn weiß mehr, als du denkst.
Spannend. Ja. Urlaub bedeutet für mich?
Das ist eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben. Auf das arbeite ich hin, auf das freue ich mich, wo ich sage, das ist nur Zeit für mich und für meine Liebsten. Und das ist etwas, was ich hege und pflege.
Das möchte ich noch gerne lernen.
Ja, ich würde gerne ab und an ein bisschen mehr drummen können, aber was ich tatsächlich noch lernen möchte, aber ich
Schlagzeug.
Schlagzeug, genau, was ich mir nicht anfange, weil ich ja auch Schwimmerinnen und Schwimmer betreue, wie immer dieses Kraulen, das finde ich ganz faszinierend, aber da ist bei mir schon relativ viel, also ich habe jetzt nicht großartig was, wo ich sage, okay, das möchte ich noch lernen, sondern eher das, was möchte ich noch erleben und sehen, das ist bei mir ein bisschen Vordergrund.
Ja, was steht auf der Bucketlist?
Es steht auf der Bucketlist zum Beispiel dort, wo einer meiner lieben Freunde und Studienkollegen, Professor Wagner, der seines Zeichens Professor für Ernährungswissenschaft ist, in welchen Unis er schon war, und er mir einfach die Zunge so lang gemacht hat, wie dort die Buffets und die Trainingsstätten sind. Ja, die möchte ein bisschen abklopfen, und da, das werde ich die nächsten Jahre angehen.
Wunderbar. Hört sich toll an. Ein super Plan. Jetzt geht's rüber in den Saal des Stadttheaters. Da warten schon die 400 Gäste ganz gespannt. Ich bin schon sehr gespannt auf den Vortrag, den Sie halten werden. Danke, es war wirklich sehr, sehr aufschlussreich.
Gerne.
Unglaublich, was für ein Thema sowas ganz Normales wie Essen sein kann. Ne?
Genau, ich sag immer gern, Essen ist meine Lieblingsspeise.
Ja, und so lassen wir es jetzt stehen. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Dankeschön. Danke. Ja, bei Ihnen bedanken wir uns natürlich auch fürs Zuhören, und wir freuen uns wieder, wenn Sie beim nächsten Mal mit dabei sind. Auf Wiederhören.
Wir Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels.